Was sich nun ereignet, in der Erfolgsgeschichte von Levi Strauss, dazu der Schriftsteller und Komponist Michael Shapiro, der ihm einen ehrenvollen 71. Platz einräumt in seinem geistreichen Ranking der 100 einflussreichsten Juden der Geschichte.
Levi zog mit seiner Ware von Ort zu Ort. Eines Tages sprach ihn ein hartgesottener Goldgräber an, was er zu verkaufen hat. Levi bot ihm ein Zelt an. Der Goldschürfer sagt, er braucht kein Zelt, er braucht Hosen. Levi ergriff seine Chance und seinen Kunden, maß ihn ab und versprach ihm eine Hose, die sitzt. In der Nähe fand Levi einen Schneider und ließ eine Hose aus Zeltstoff nähen. Die Hose hatte große Taschen, in die auch Goldnuggets und Werkzeuge passten. Der Goldgräber war zufrieden und Levi hatte $6 eingenommen in Goldstaub. Der Ruf von »Those Pants of Levi's« verbreitete sich und sie wurden zum großen Renner unter den Goldsuchern.
So beschreibt Michael Shapiro voller Bewunderung die Erfolgsgeschichte des handlungsreisenden Levi Strauss und seinen kometenhaften Aufstieg. So sehr bewundert er den Erfinder der Blue Jeans, dass er ihm einen Platz einräumt in bester Nachbarschaft zu so berühmten Juden wie Heinrich Heine, Einstein, Sigmund Freud und Bob Dylan.
Levi hatte seine persönliche Goldader gefunden. Nicht Goldnuggets, sondern sein Handelshaus machten ihn zum reichen Mann.
Wie es lapidar in einem Prospekt des berühmten Jeans-Museums in Buttenheim heißt. Ursprünglich für die Goldgräber grob zusammengeschneidert, löst schon lange weicher Baumwolldenim die harte Zeltplane ab. Längst auch wird der Stoff indigoblau eingefärbt, verstärken Kupfernieten die Nähte und sitzen die beiden Gesäßtaschen unter dem Lederfleck, der die Patentierung der Jeans am 20. Mai 1873 feiert.
Anfangs ist die Jeans nur einfach, billig, strapazierbar, etwas für Schwerarbeiter. Doch bald wird mehr daraus als nur ein Kleidungsstück. Doch wie wurde die Jeans zur Ikone?
Oh, give me land, lots of land under starry skies above. Don't fence me in.
Während der Weltwirtschaftskrise 1929 haben auch die Farmer in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada und Arizona Geld verloren. Viel Geld. So viel Geld, dass sie, die Söhne und Töchter der Pioniere, Zimmer vermieten mussten.
Der Westen rief. Und wer kam? Die Ostküste kam. Das feine, vornehme, verzärtelte Maine, Connecticut, Massachusetts, Boston und New York. Die Historikerin Mila Kreuger.
In den 30ern wurde es unter bestimmten Städten im Osten schick, dem urbanen Stress für ein paar Wochen den Rücken zu kehren und ein natürliches Leben zu suchen. Eine Fluchtmöglichkeit war die Dude Ranch, die Ranch für Anfänger, wo sich Bankangestellte und Verkäuferinnen als Cowboys und Cowgirls verkleiden und so tun konnten, als führten sie das einfache Leben draußen unter dem weiten Himmel des alten Westens.
Jenen Hobby-Cowgirls und Möchtegern-Farmern riet die New York Times im April 1935:
Erfahrene Oldtimer geben allen künftigen Sommerfrischlern den guten Rat, nur alte Sachen in den Westen mitzubringen oder sich dort eine Levi's Jeans zu kaufen.
Und so verließ die Jeans ihre angestammten Gefilde im Westen und reiste im Gepäck der heimkehrenden Urlauber einen weiten Weg in eine fremde Zivilisation, die der neuenglischen Ostküste, und war, wunderbare Verwandlung, nicht länger alltägliche Arbeitskleidung. Hier im Osten buchstabierte sie ganz neue Wörter. Freizeit, Frische, Zwanglosigkeit. Buchstabierte sie Fischen, Segeln, Campen.
Und da war noch etwas. Heiter begrüßt von Claire McCardell, größte der Modeschöpferinnen dieser Jahre.
Für mich ist die Jeans Amerika. Sie fühlt sich so an und sie sieht so aus. Sie ist Demokratie, sie ist Freiheit, sie ist einnehmende Lebhaftigkeit und gute Gesundheit. Kleidungsstücke können das alles sagen. Und kein Kleidungsstück sagt das nachhaltiger als die Jeans.
Nachdem die Blue Jeans die Weiten des amerikanischen Kontinents überquert hatte, gelangte sie mit dem Zweiten Weltkrieg in den olivfarbenen Segeltuchsäcken der GIs auch über den Atlantik und schließlich 1945 ins besiegte Deutschland.
Noch war Deutschland taub für die politische Utopie aus Freiheit, Menschenwürde und Demokratie, die die Siegermacht anzubieten hatte, und blind auch noch für den unprätentiösen Charme ihrer Lebensformen.
Hunger darf nicht herrschen, wo die amerikanische Flagge weht. Bei Hungerrationen kann die Demokratie nicht entstehen und wachsen.
So General Lucius D. Clay, stellvertretender Generalgouverneur der amerikanischen Besatzungszone. Und dann am 5. Juni 1947 der amerikanische Außenminister George Marshall vor Studenten in Harvard.
Our policy is directed not against any country or doctrine, but against hunger, poverty, desperation and chaos.